Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf Gottes Wort hören und stehen dazu auf und lesen den Predigttext aus Offenbarung 1. Offenbarung 1. Wir hören auf das Wort Gottes. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und ich bin das Omega, spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, nach Smyrna, Pergamon, Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und inmitten der Leuchter sah ich einen, gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft: Die sieben Sterne sind Engel der Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Wir nehmen Platz. Gott segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, wenn wir uns die Reden Jesu Christi ansehen in den Evangelien, die Reden, die er mit seinen Jüngern geführt hat, die Gespräche, dann werden wir merken, dass Jesus sich um eine Sache ganz besonders kümmert. Eine Sache liegt Jesus ganz besonders am Herzen. Und das ist die Furcht und die Angst seiner Nachfolger vor dem, was auf sie zukommt, wenn er nicht mehr da ist. Die Angst vor dem Ungewissen, die Angst vor der unbekannten Zukunft. Und auch wir als Christen im 21. Jahrhundert, wir sind keine Übermenschen. Gerade wir sind es, die anerkannt haben, dass wir keine Kraft in uns haben. Und gerade im Johannesevangelium beschäftigt sich unser Herr Jesus Christus mit der Furcht und der Angst seiner Nachfolger. Er tröstet sie damit, dass er ihnen sagt, der Heilige Geist wird kommen. Und in den Kapiteln 13 bis 16 im Johannesevangelium führt Jesus ein Gespräch mit seinen Jüngern, und am Ende dieses Gesprächs sagt er zu ihnen: Dies alles habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Angst und Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und Jesus, der sich der Furcht und der Angst seiner Jünger, seiner Nachfolger bewusst war, widmet ein ganzes Kapitel 17, Kapitel 17 im Johannesevangelium, um für seine Gemeinde zu beten. Ein ganzes Kapitel widmet der Sohn Gottes, um für seine Gemeinde zu beten. Er betet für die, die an ihn glauben und an ihn glauben werden. Und zu seinem Vater ruft er auch um uns in Vers 11 und 15: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und diese Perspektive des Trostes und der Zuversicht, die zieht sich durch die ganzen Briefe von Paulus. Ich weiß nicht, ob uns das schon mal aufgefallen ist, wenn wir den zweiten Korintherbrief lesen und anfangen, ihn zu lesen, dann merken wir, dass der erste Abschnitt gleich 10 Worte dieses Wortfeldes Trostes innehat. Trost, trösten, immer wieder kommt dieses Wort vor. Und Paulus beginnt dort in Kapitel 1, Vers 3 bis 4: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unser Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet wurden. Also mehr Trost geht gar nicht in einem Vers. Gott legt in seinem Wort absolut großen Wert darauf, dass seine Kinder in allem Leid, das sie auch treffen mag, getröstet werden. Getröstet werden. Gott ist sich nicht zu schade, der Sohn Gottes ist sich nicht zu schade, ein Kapitel lang zu beten für seine Kinder. Das ist einer der Gründe, warum Gott sein Wort hat niederschreiben lassen. Aus seiner unermesslichen Fürsorge und Sorgfalt, die er für seine Kinder hat, lesen wir in einem alten Bekenntnis. Deswegen hat er das Wort Gottes niederschreiben lassen. Und es ist ein großer Trost zu wissen, dass der dreieinige Gott sich um seine Gemeinde kümmert, eben wie ein Hirte um seine Schafe. Und wenn wir ehrlich sind mit uns selber, dann werden wir zugeben, dass diese Worte von Paulus, von Jesus, uns eher fremd vorkommen. Zu weit scheint uns das Leiden um Christi willen. Zu unreal. Zu weit scheint uns die Bedrohung durch Verfolgung. Tatsache ist, dass ein großer Teil der Christen, der Gläubigen zu allen Zeiten und auch heute sehr viel mit diesen Versen anfangen können. Mehr als alles andere suchen Christen in Nordkorea, in China, in Indonesien und in vielen anderen Staaten Trost im Wort Gottes. Und sie können etwas damit anfangen, wenn Paulus sagt, der Gott allen Trostes soll euch trösten. Auch die Christen der ersten 3 Jahrhunderte wussten sehr wohl etwas mit dem Zuspruch des Trostes anzufangen. Mal waren es lokale Verfolgungen, mal wurden die Christen systematisch verfolgt, überall im ganzen Römischen Reich. Sie wurden diskriminiert und aus der Gesellschaft verstoßen. Sie konnten nicht kaufen und nicht verkaufen. Sie hatten jeglichen Status in der Gesellschaft verloren. Es war gefährlich, Christ zu sein, sogar lebensgefährlich, Christ zu sein. Und wir wollen uns heute das erste Kapitel der Offenbarung anschauen, weil ich glaube, dass dieses erste Kapitel und auch das gesamte Buch der Offenbarung dazu aufgeschrieben wurde, um die Gläubigen zu trösten. Es ist ein Buch, das mitten in die Bedrängnis der Kinder Gottes spricht. Und zwar zu allen Zeiten und zu allen Orten, an allen Orten. Ich möchte es mal zugespitzt sagen mit einem Zitat eines Auslegers: Die Offenbarung wurde nicht aufgeschrieben, um unsere Fantasie anzustacheln, sondern um unsere Herzen im Glauben an unseren Erlöser zu stärken. Die Offenbarung wurde nicht dazu aufgeschrieben, um unsere Fantasie anzustacheln, sondern um unsere Herzen im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu stärken. Das Buch Offenbarung dreht sich um die Tatsache, dass unser Gott, der dreieinige Gott, alles regiert und lenkt und dass nichts und niemand die Gläubigen aus seiner Hand reißen kann und wird. Und das Buch der Offenbarung macht uns deutlich, dass wir uns trotz aller Bedrängnis, die auf uns zukommen kann und zukommen wird, der Sieg unseres Erlösers steht fest. Er ist der König aller Könige und er wird alle seine Feinde vernichten. Johannes schrieb die Offenbarung auf der Insel Patmos, als er im Exil war. Patmos ist eine kleine Insel, 35 Quadratkilometer groß, südwestlich von Ephesus. Und dorthin wurde Johannes verbannt, weil er das Wort Gottes, weil er das Zeugnis Christi verkündigt hat. Sogar heute steht noch auf der Insel ein Johanneskloster, das im Jahre 1088 nach Christus dort gebaut wurde. Das soll daran erinnern. Und die Zeit, in die Johannes schreibt, war keine leichte für Christen, um es mal evangelistisch auszudrücken. Einige Aussagen innerhalb der Offenbarung weisen darauf hin und lassen uns vermuten, dass die Gemeinden sehr wahrscheinlich unter sehr starker Verfolgung und Bedrängnis gelitten haben. Und die Bedrängnisse kamen von innen und von außen. Sie wurden bedrängt durch die römischen Kaiser, durch die Statthalter. Und immer wieder kommt ein Wort vor in der Offenbarung, das Wort Bedrängnis. Das griechische Wort Thlipsis. Und es beschreibt Unterdrückung, Runterpressen, keine Luft mehr zum Atmen. Das Dramatische ist, dass die Offenbarung sogar das ankündigt, dass die Unterdrückung, dieses Runterpressen sogar noch zunehmen wird, noch stärker werden wird. Die römischen Offiziere würden die Christen zwingen, ihren Kaiser anzubeten, nachdem sie erkannten, dass die Christen eben nicht zum Judentum gehörten. Den Juden gestatteten die Römer Freiheiten, sie wurden nicht gezwungen, den Kaiser anzubeten, aber diese Freiheiten würden nicht den Christen gelten. Und zum anderen kündigt die Offenbarung auch eine steigende Bedrängnis von innen an. Innerhalb der Gemeinde würden ihr Lehrer auftreten. So lesen wir zum Beispiel im Sendschreiben an Ephesus: Du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Man kann also sagen, die Christen zu dieser Zeit wurden von allen Seiten bedrängt, von innen und von außen. Und die Offenbarung spricht sehr wohl in die Situation von damals hinein. Aber sie spricht auch in unsere Zeit, ob wir das glauben oder nicht, ob wir das so wahrnehmen oder nicht. Und ich glaube, dass das Verständnis des ersten Kapitels sehr wichtig ist für das Verständnis des ganzen Buches. Ich glaube, dass im ersten Kapitel uns ein Schlüssel an die Hand gegeben wird, mit dem wir den Rest des Buches besser verstehen können. Wenn wir uns das erste Kapitel ansehen, werden wir merken, es beginnt mit einem Vorwort. Dann kommt ein Gruß, eine Anbetung, der den Ausblick auf die Wiederkunft Christi zum Ende hat. Und dann kommt eine Vision von Johannes, wo er den Herrn Jesus Christus sieht. Und beginnen wir jetzt einfach mal mit den ersten drei Versen, dem Vorwort. Ich lese nochmal diese Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Alles, was er sah. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das Buch beginnt mit dem Wort Offenbarung. Kann auch mit Enthüllung übersetzt werden. Es geht um Dinge, die zur Zeit der Verfassung des Buches noch nicht eingetroffen sind. Es geht vor allem um Dinge, die auch im Alten Testament angekündigt wurden und jetzt vor ihrer Erfüllung stehen. Sie werden sich in Kürze erfüllen. Es wurde geschrieben, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen musste. Das macht Johannes deutlich. Und jetzt nennt er die glücklich, die diese Dinge, die hier geschrieben stehen, lesen, auf sie hören und sie bewahren. Und jetzt erwähnt Johannes in diesen ersten drei Versen eine Sache. Die erste Sache, die den Gläubigen zu einem großen Trost ist, zu allen Zeiten. Wir finden gleich im ersten Vers eine Aussage. Wir lesen dort, dass die Offenbarung den Nachfolgern Jesu Christi zeigen soll, was bald geschehen muss. Das ist mein erster Punkt, der Trost der Gläubigen ist, dass der Ratschluss Gottes ausgeführt wird. Er wird ausgeführt. Hier sehe ich die erste Grundlage des Trostes und der Hoffnung der Gläubigen. Es muss so geschehen. Es muss so geschehen. Die Offenbarung rief den Christen damals in ihrer Bedrängnis zu: Fasst Mut, das, was auf euch zukommt, ist kein böses Schicksal. Es ist Gottes Ratschluss, der zur Vollendung kommt. Es muss so geschehen. So hart es auch klingen mag, es muss so geschehen. Das, was geschieht, entspringt dem Willen Gottes. Er führt seinen Ratschluss aus. Gott führt in seiner Vorsehung alle Dinge nach seinem souveränen Willen. Das nehmen wir als scheinbar so autonome Menschen im 21. Jahrhundert gar nicht mehr wahr. Wir wollen das auch gar nicht wahrnehmen. Aber die Bibel stellt uns vor diese Tatsache, dass Gott alles lenkt. In Daniel 4, Vers 32 lesen wir über Gott: Und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde, und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte: Was tust du? Und in Jesaja 45 sagt Gott über sich selbst: Mein Ratschluss muss zustande kommen, und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gottes Ratschluss muss in Erfüllung gehen. Nichts kann Gottes Plan aus den Bahnen bringen. Nicht das größte Übel, nicht die größte Sünde kann Gottes Plan aus der Bahn bringen. Geschwister, Gott benutzt sogar noch die Sünde, um seinen Plan zur Vollendung zu bringen. Gott ist so souverän, dass er sogar die Sünde benutzt. Wir müssen uns das klar machen: Gott gebrauchte die Sündhaftigkeit der Menschen, um die Erlösung der Menschen zu vollenden. Als er seinen Sohn am Kreuz zerschlug. Nicht die größte Sünde, nicht das bösartigste Herz kann Gottes Plan aus der Bahn bringen. Gott ist so mächtig, dass er sie sogar benutzt, die Bösartigkeit des Menschen, wenn er will. Und so ist die Wahrheit der Souveränität Gottes ein großer Trost für leidende Christen. Sie können sich sicher sein, das, was geschieht, ist nicht so der Lauf der Dinge. Unser Gott regiert alles und sein Plan muss und wird zur Vollendung kommen. Das, was passiert, hat tatsächlich einen Sinn. Es hat tatsächlich einen Sinn. Scheint unsere Geschichte, unsere Erfahrung mal auch das reinste Chaos zu sein für uns, dürfen wir wissen, dass über unserer kleinen Geschichte die große Geschichte Gottes steht, der alles regiert und lenkt. Nach der Einleitung grüßt Johannes die Gemeinden, an die er schreibt, die 7 Gemeinden in Asien. Und mit diesem Gruß wird die Offenbarung, das Buch Offenbarung, erstmal in einen historischen und geografischen Hintergrund gesetzt. Johannes wendet sich an 7 Gemeinden, die in Kleinasien sind. Es wurde ihm befohlen, wie wir in Vers 11 dann lesen: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Natürlich sind diese 7 Gemeinden erstmal historische Gemeinden, die es wirklich gab zur Zeit der Abfassung des Buches. Und diese Beobachtung bewahrt uns erstmal davor, die Offenbarung von ihrem historischen Hintergrund zu trennen. Aber auf der anderen Seite spricht Johannes zu allen Gemeinden. Diese 7 Gemeinden stehen für die Gesamtheit der Gemeinden, zu allen Zeiten. Die Offenbarung will historisch ernst genommen werden, aber sie will auch deutlich machen, dass ihre Botschaft allen Christen gilt. Und diesen Gruß, den Johannes jetzt ausspricht, dieser Gruß ist wirklich etwas Besonderes. Johannes wünscht den Gemeinden Gnade und Friede vom dreieinigen Gott. In diesen Satz müssen wir uns jetzt einfach mit den Ohren von Christen anhören, die unter Verfolgung, unter Bedrängnis leben. Gnade und Frieden vom dreieinigen Gott. Er grüßt sie damit, dass er ihnen die Gnade und den Frieden Gottes wünscht. Er will sie darauf versichern, dass die Gnade und der Friede Gottes bei ihnen ist. Und in solchen Zeiten der Verfolgung und der Bedrängnis ist es wohl nicht so leicht zu glauben, dass Gottes Gnade und Frieden bei mir ist. Wir in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, jetzt hier in unserer Situation, können das wohl sehr leicht lesen und sehr leicht annehmen. Aber ein Christ, der jeden Tag damit rechnen muss, umgebracht zu werden, um seines Glaubens willen, für den sind diese Worte im ersten Moment vielleicht nicht unbedingt so leicht zu glauben. Es sieht ganz und gar nicht danach aus, dass Gottes Gnade und Friede über mir ist und mit mir ist. Ich werde verfolgt. Gnade und Friede des dreieinigen Gottes sei mit euch, wünscht Johannes den Gemeinden. Es sieht eher danach aus, dass diese verfolgten Christen von Gottes Gnade verlassen sind, von Gottes Frieden verlassen sind. Aber Johannes meint das ernst. Mitten in die Bedrängnis wünscht er ihnen Gnade und Frieden. Und das ist das Zweite, der Trost der Gläubigen, Gnade und Friede vom dreieinigen Gott. Und der Trost der Gläubigen ist es, egal wie die Umstände sind, der Trost der Gläubigen ist es, dass die Gnade und der Friede ihres Gottes niemals von ihnen weichen wird. Niemals. Zu allen Zeiten und an allen Orten dürfen sie sich sicher sein, dass Gottes Gnade über ihnen steht. Dass sein Friede ihnen ganz nahe ist. Und Johannes, uns ist das vielleicht aufgefallen, Johannes richtet diesen Gruß in trinitarischer Weise aus. Er nennt die Dreieinigkeit Gottes. Er beginnt bei dem Vater, über den Vater heißt es, dass er war und ist und kommt. Wir finden hier etwas Besonderes im griechischen Text. Wörtlich heißt es dort nicht Gnade und Friede von dem, der war, sondern Gnade und Friede von er, der war. Das hört sich sehr komisch an für uns. Ist auch gut, dass die deutsche Übersetzung das umgeschrieben haben, weil es sonst nicht lesbar wäre. Aber hier steht Gnade und Friede von er. Das klingt natürlich erstmal merkwürdig, aber es will uns etwas über Gott sagen. Er ist der unveränderbare Er. Er bleibt, wie er ist. Der sich niemals ändert. Das ist parallel zu seinem Namen Ich Bin, der Ich Bin. Und das unterstreicht seine Absolutheit. Er ist derjenige, auf den alles hin geschaffen ist. Um es mal etwas kompliziert zu sagen, er ist das eine Subjekt, auf das alles bezogen ist. Er ist der, der über allem steht, der sich niemals ändert. Er ist er. Und dass Gott unveränderbar ist, bedeutet nicht, dass er statisch ist, sondern es bedeutet, dass er beständig ist. Und dass er nicht von seinen Verheißungen und Worten abweicht. Und das ist tröstlich. Er ist das Alpha, der Schöpfer aller Dinge, und er ist das Omega, der Vollender aller Dinge. Als nächstes wird der Heilige Geist genannt, mit der Beschreibung sieben Geister als Vollkommenheit des Heiligen Geistes. Jesus hatte seinen Jüngern verheißen, der Heilige Geist wird kommen und bei euch sein. Die Gnade und der Friede Gottes sind durch den Geist Gottes bei uns. Und dann nennt Johannes den Sohn Gottes, über den er sagt, dass er der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige der Erde. Wie Christus dürfen die Christen Zeugen der Wahrheit sein. Wie Christus werden wir von den Toten auferstehen und wie Christus werden wir zu Königen werden. Jesus hatte seinen Jüngern versprochen, verheißen, dass auch sie leiden werden. Ich möchte an dieser Stelle einmal einhaken und uns einfach einmal darüber auffordern, darüber nachzudenken, inwiefern, wenn wir Kinder Gottes sind, inwiefern wir es als reale Möglichkeit ansehen, dass wir tatsächlich leiden werden. Christus hat gesagt, wie sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Und Paulus sagt uns in Philipper 1, euch ist es nicht nur geschenkt, an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Inwiefern glaube ich noch als Kind Gottes daran, dass die reale Möglichkeit wirklich besteht, dass ich eines Tages leiden werde für meinen Herrn? Wir haben oft eine sehr romantische Vorstellung vom Christentum. Jesus hatte diese Vorstellung nicht. Wie sie mich verfolgt haben, so werden sie auch euch verfolgen. Aber hinter dieser Tatsache steht auch, dass Christus gesiegt hat und wir mit ihm siegen werden und dürfen. Und Johannes wünscht den Gemeinden Gnade und Friede aufgrund des Wesens und des Handelns Gottes. Mit anderen Worten sagt er, ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der immer bleibt und der sich an sein Wort hält. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der durch seinen Geist bei euch ist und in euren Herzen den Frieden immer wieder neu schaffen kann. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem Sohn, der Friedensfürst ist, der die Welt überwunden hat, damit ihr Frieden haben könnt. Ich möchte uns eine Frage stellen. Warum können sich die Gläubigen zu allen Zeiten in aller Not und Bedrängnis sicher sein, dass die Gnade und der Friede ihres Gottes niemals von ihnen weichen wird. Warum? Was ist die Grundlage für den Frieden, den wir haben? Für den Trost, den wir haben? Was ist die Grundlage, die niemals weicht? Und die Antwort darauf gibt Johannes in seinem Lobpreis, Vers 5 und 6. Es ist das Evangelium. Geschwister, wir haben keine andere Antwort auf diese Frage als diese. Die Grundlage dafür, dass Gottes Gnade über uns steht, der Grund dafür, dass wir Frieden haben mit Gott und dass diese Gnade und dieser Friede niemals von uns weichen wird, liegt darin, was Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung vollbracht hat. Der Grund dafür, dass Gott mich gnädig ansieht und sein Zorn nicht mehr auf mir lastet, ist nicht in mir zu finden, in meinem Bemühen. Nein, unser ganzes Heil, unsere ganze Erlösung von Anfang bis zum Ende liegt darin, was Christus getan hat. Liegt darin, als Christus schrie, es ist bezahlt, es ist vollbracht. Und deshalb heißt es in einer alten amerikanischen Hymne, mein ganzes Hoffen ruht allein auf Christi Blut und Kreuzespalmen. Deshalb. Und deshalb kann Johannes nicht anders, als in einen Lobpreis auszubrechen, um diesem Jesus alle Ehre zu geben. Und in diesem Lobpreis lobt er Christus und betet ihn an, gerade dafür, was der Sohn Gottes vollbracht hat. Und es scheint, als ob Johannes uns einladen würde, uns alle. Er lädt uns ein, die wir an Christus glauben, aber er lädt auch die ein, die nicht an Christus glauben, um einzustimmen in diesen Lob, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu seinem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier liegt der Trost der Gläubigen. Er hat uns geliebt, er hat uns erlöst und zu Königen und Priestern gemacht. Wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm und niemand hat irgendein Anrecht auf uns. Als Christus ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, dann meinte er das nicht hypothetisch. Nach dem Motto, es ist vollbracht, wenn meine Nachfolger sich auch bemühen, bei mir zu bleiben. Nein, der Preis ist bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen. Und das ist eine herrliche Tatsache, die uns jubeln lassen sollte. Jedes Mal, wenn wir darüber nachdenken. Das, was am Kreuz geschah, ist die Zusicherung für Gnade und Frieden. Es gibt kein Gnade und Frieden außerhalb von Christus. Und deshalb ist unser einziger Trost in dem, dass ich im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem Heiland gehöre, der mich mit seinem Blut erkauft hat. Wir denken manchmal sehr klein vom Evangelium. Das Evangelium ist nicht ein Ticket, das man sich halt mal besorgt hat, um in den Himmel zu kommen. Das Evangelium ist die Demonstration der größten Liebe und Gnade. Das Evangelium ist die Demonstration der größten Gerechtigkeit. Es ist die Demonstration der größten Macht und des größten Sieges, den die Erde jemals gesehen hat. Das Evangelium ist die Luft des Christentums. Und nehmen wir das Evangelium weg, dann zerfällt das Christentum und jede Hoffnung und jeder Trost geht verloren. Ja, im Evangelium hat Gott seine unübertreffliche Macht gezeigt. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Und Gott hat gezeigt, dass er alle Macht hat. Und dass das Böse seinen Plan nicht verhindern kann. Es gibt nichts, was sich Gott in den Weg stellen könnte. Das zeigt uns das Evangelium. Und damit komme ich auf eine Aussage über Christus zu sprechen, die wir in Vers 5 finden. Dort wird Christus der Fürst der Könige der Erde genannt. Und diese Aussage spricht mitten in die Erfahrung der Christen der ersten Jahrhunderte. Und auch heute spricht sie in der Erfahrung von vielen Christen. Ich möchte diesen Gedanken mal kurz aus der Sicht der Gläubigen schildern, welche die Offenbarung als erstes gelesen haben. Sie standen immer wieder den Ansprüchen der Kaiser gegenüber und den Forderungen. Mal wurden sie in Ruhe gelassen, dann wurden sie bedroht und es wurde von ihnen gefordert, sie sollen den Kaiser anbeten. Und die Kinder Gottes, wenn wir uns die Bibel einmal durchlesen, werden immer wieder damit konfrontiert, sich für Gott oder für Götzendienst zu entscheiden. Da sind wir zum Beispiel bei Daniels Freunden im Alten Testament. Auch Christen im kommunistischen China oder in Russland lebten in Angst und Schrecken vor den Tyrannen, die die Macht hatten. Sie fürchteten sich davor, was als nächste Forderung aufkommt. Und aufgrund dieser Tatsache macht Johannes hier deutlich, was unser dritter Punkt ist, nämlich, dass unser Herr der allmächtige König ist. Rein äußerlich scheint es oft so auszusehen, dass die Mächtigen dieser Welt das Geschehen kontrollieren. Als Christen, die wir an das Wort Gottes glauben, die wir dem Wort Gottes glauben, wissen wir, es ist nicht so. Es ist nicht so. Gerade das Alte Testament macht uns mehr als deutlich, dass die Könige und Mächtigen der Welt nichts mehr als Werkzeuge in der Hand Gottes sind. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein, lesen wir in Daniel 2. Gott sagt selbst über sich, dass er Macht hat über das Königtum und es jedem Menschen verleiht, wem er will. Und Nebukadnezar erkennt, dass Gott nach seinem Willen mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern des Himmels verfährt. Und als ein ungläubiger König im Alten Testament sich rühmt, er hätte Macht und damit angibt und rumprahlt, sagt Gott zu ihm: Rühmt sich die Axt gegen den, der damit haut? Oder brüstet sich die Säge gegen den, der sie zieht? Und in den Sprüchen Salomos wird uns die Macht Gottes über den König noch deutlicher gemacht. Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er neigt es, wohin immer er will. Es ist wieder die Souveränität Gottes, die ich hier anspreche. Kinder Gottes können sich sicher sein, dass die Mächtigen dieser Zeit, jederzeit, in der Hand des viel größeren Königs sind. Und dieser König ist unser Herr Jesus Christus. Er selbst sagt über sich in Johannes 3, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hat. Und am Ende vom Matthäus-Evangelium sagt er, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und diese Macht und diese Herrlichkeit von Jesus, die wird dann von Johannes in dieser Vision beschrieben, die er in den Versen 12 bis 20 hat. Ich werde jetzt nicht auf die Bilder eingehen, auf die einzelnen. Johannes sieht Jesus dort stehen, inmitten der sieben Leuchter, bei den Gemeinden. Er wird verherrlicht und mächtig dargestellt als Menschensohn, was ein Rückgriff auf Altes Testament ist, wo der Menschensohn von Gott die ewige Herrschaft über die ganze Welt bekommt. Er trägt einen goldenen Gürtel, was in der damaligen Zeit ein Zeichen des Reichtums im Alten Orient war. Und seine Stimme ist wie das Rauschen eines tosenden Wasserfalls. Und er hat ein Schwert, um Gericht zu üben über die Welt. Er nennt sich der Erste und der Letzte. Und er hat die Macht über Leben und Tod. Und wenn er will, muss sogar der Tod die Verstorbenen herausgeben. Das ist ein gewaltiges Bild. Unser Herr Jesus Christus hat alle Macht über Leben und Tod. Über alle Mächtigen und auch über den Teufel. Und dieses Bild des allmächtigen Königs ist ein großer Trost für Christen. Deswegen ist der christliche Glaube die Aufgabe der Eigenmächtigkeit. Ich gebe meine eigene Macht auf, weil ich weiß, dass ich einem allmächtigen Herrscher angehöre. Und das ist mein Trost. Ist diese Sache, diese Tatsache, dass Christus allmächtig ist und alles regiert, noch Trost für mich? Und dieser König wird wiederkommen. Die Wiederkunft Christi ist diejenige Perspektive, die uns ständig in der Offenbarung begegnet. Aber auch hier. Immer wieder begegnet sie uns. Und das ist die Hoffnung der Gläubigen. Das ist der Trost der Gläubigen. Dieses Leben ist nicht alles. Die meisten Menschen heutzutage leben so, als wäre dieses Leben alles. Das führt uns zu unserem vierten Punkt. Die Hoffnung der Gläubigen, der Trost der Gläubigen ist, dass unser Herr wiederkommt. Er ist das Alpha, aber er ist auch das Omega, der Vollender aller Dinge. Er ist der Erste, Aber er ist auch der Letzte, der alle Dinge führt auf diesen Tag zu, auf den letzten Tag. Und dieser letzte Tag wird kommen. Und irgendwann wird nur noch dieser letzte Tag bleiben. Und die Geschichte der Menschheit läuft auf diesen Tag zu. Und jeder Einzelne von uns läuft auf seinen letzten Tag zu. Und er wird vor diesem Schöpfer stehen, vor seinem Schöpfer stehen. Als ein junger Mann aufs College ging, wurde er von seinen Eltern hingebracht. Und seine Eltern richteten seine neue Bude ein. Und der Vater kam zu ihm, als alles eingerichtet wurde, und gab ihm einen bestimmten Betrag an Geld und sagte ihm: Sohnemann, dieses Geld hast du, um bis zum Ende des Semesters durchzukommen. Und er legte es in sein Portemonnaie. Und dann legte der Vater noch einen Cent ins Portemonnaie und sagte zu ihm: Jedes Mal, wenn du ins Portemonnaie schaust, wirst du diesen einen Cent sehen. Und der Betrag an Geld läuft auf diesen einen Cent zu. Und irgendwann wird nur noch dieser eine Cent bleiben. Diese Botschaft hat der Sohn wahrscheinlich verstanden. Also vernünftig dann. Und diese Botschaft gilt für uns. Irgendwann wird der letzte Moment kommen. Wir haben einen ganz bestimmten Betrag an Zeit. Und er wird nicht vergrößert werden. Und dieser letzte Cent wird kommen. Und genauso wird dieser letzte Tag kommen, an dem Christus wiederkommt. Und das ist eine Tatsache, die uns die Bibel immer wieder vor Augen stellt. Unser Gott ist ein kommender Gott. Über Gott wird in der Offenbarung nicht gesagt, dass er ist und war und sein wird, sondern dass er ist und war und kommt. Er kommt. In Vers 7 lesen wir: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Und in Jesaja lesen wir: An jenem Tag wird der Mensch auf den hinschauen, den ihn gemacht hat, und seine Augen werden Gott sehen. An diesem Tag wird das Geschöpf seinen Schöpfer sehen und sie werden wehklagen, steht hier. Es wird für die, die Christus nicht geglaubt haben, ein schrecklicher Tag werden. Die Offenbarung macht es an mehreren Stellen deutlich. Es wird so schrecklich sein, dass in Offenbarung 6 steht, dass die Menschen zu den Felsen rufen, sie wollen lieber von den Felsen zerschlagen werden, als Gott zu begegnen. Fallt auf uns, ihr Berge. An diesem Tag will der Mensch lieber von den Felsen zerschlagen werden, als Gott zu begegnen. Deswegen ist die Wiederkunft Christi auf der einen Seite die Hoffnung der Gläubigen, auf der anderen Seite aber der Schrecken derjenigen, die nicht an Christus glauben. Für uns Christen ist ja ein großer Trost, weil wir wissen, wir werden einmal bei unserem Herrn sein. Wir werden in seine Herrlichkeit eingehen. Und deshalb, weil diese Tatsache steht, sollten wir viel mehr beten, auch wir Christen im 21. Jahrhundert, die wir das immer wieder vergessen, sollten mit der Offenbarung beten: Komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Das erste Kapitel der Offenbarung hat uns gezeigt, dass der dreieinige Gott sich um seine Kinder kümmert. Ihr Trost, ihre Hoffnung ist sein Anliegen. Er will uns bewusst machen, dass er alles lenkt und dass nichts dem Zufall überlassen wird. Er will unsere Herzen stärken in dem Glauben an die Sicherheit unseres Heils in Christus, in dem, was Christus getan hat am Kreuz. Sie will denen, die um ihres Glaubens und Zeugnis willen leiden, Trost spenden und will uns die Macht und Herrlichkeit unseres Erlösers zeigen. Aber sie will auch den Menschen, die nicht an Christus glauben, deutlich machen: Dieser Christus kommt. Unser Gott ist ein kommender Gott. Und er wird einmal Gericht ausüben. Und deshalb ruft uns dieser Text auch auf: Glaube an Jesus Christus. Wirf deine Sünde auf ihn und glaube an ihn und werde gerettet. Und deshalb, weil die Botschaft der Offenbarung so wichtig ist, ruft Johannes am Anfang zu: Glücklich ist der, der das liest, der es hört und es bewahrt. Denn die Zeit ist nah. Amen.
Wir wollen jetzt ein Lied singen, was wieder auf den Zettel abgedruckt ist. In Christus ist mein ganzer Halt. Nachmittag. Wir können danach nochmal drüber sprechen, was genau sein wird. Irgendwas wird sein. Wir werden am Mittwoch nochmal Bibelstunde haben zum Thema wieder Jakobusbrief bei Krampuses um 20.30 Uhr. Sind alle herzlich eingeladen. Dann wird nächsten Sonntag hier wieder Gottesdienst sein. Dazu sind auch alle recht herzlich eingeladen. Die jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde teilweise und auch aus anderen Gemeinden sind momentan zu einer Urlaubsfreizeit. Für die können wir beten. Und die nächste Woche wird die Fahrradfreizeit der Jugendlichen sein. Wir werden mit dem Fahrrad von Hameln bis nach Eisenach fahren. Der Jonas und der Simon und ich, wir starten hier aus dieser Gemeinde. Dann kommen noch etwa 20 andere dazu. Wir werden am Freitag schon mit dem Fahrrad von hier aus losfahren, wenn wir rechtzeitig in Hameln sind. Gut, dann danken wir für die Kollekte vom letzten Sonntag. Wir sammeln diesen Sonntag auch wieder für die Ausgaben unserer eigenen Gemeinde, dann am Ausgang. Jetzt wollen wir noch zusammen beten, Fürbitte halten. Für die Freizeit können wir beten. Das habe ich erst noch vergessen. Wir haben noch ganz besondere Gäste heute, nämlich die Eltern von der Familie Neufeld aus Paraguay sind hier zu Besuch für einen Monat oder
6 Wochen.
6 Wochen, sehr schön. Also wir wünschen Ihnen wunderschöne Wochen hier in Deutschland und wollen auch dafür beten, dass Sie eine gute Zeit mit Ihren Kindern haben und Enkeln. Dann gibt es noch ein Dankanliegen. Wir haben letzte Woche den biblischen Unterricht für die Erwachsenen beendet. Wir hatten die letzte Einheit zum Thema Abendmahl und sind da jetzt durch. Und ich denke, wir können auch beten für die, die daran teilgenommen haben, dass das, was sie gehört haben, was sie gelernt haben, dass sie das behalten und dass das auch sich auswirkt auf ihr Glaubensleben. Haben wir sonst noch besondere Gebetsanliegen? Dann wollen wir jetzt zusammen beten. Und wir schließen dann gemeinsam ab mit dem Vaterunser. Natürlich nochmal, Jörg, wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen, viel Kraft und Gesundheit für dein neues Lebensjahr, für deine Aufgaben, Führung Gottes. Wir wollen auch für dich beten.